Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sein, dass Mark Zuckerberg, der zugegebenermaßen eine intelligente Methode gefunden hat, Facebook, dass der auf einmal Milliardär ist und jetzt die Möglichkeit hat, mit seinen Milliarden auch wohltätigkeitshalber ganz wesentliche Akzente auf der gesamten Welt zu setzen. Ich möchte gern den Primat der Politik zurückhaben, die Ebene, auf der wir überlegen, wie wir leben wollen.
Ganz herzlichen Dank. Ich denke mir, unsere Zeit ist um, dass wir hier lebendig, intensiv und auch kontrovers diskutiert haben, war unser aller Wunsch. Ich wünsche Ihnen persönlich eine gute und spannende Auseinandersetzung mit diesen Themen, aber natürlich auch mit der Buchmesse, mit vielen interessanten Entdeckungen. Einen schönen Nachmittag. Ich danke Nina George, Christoph Kuhn, Olaf Zimmermann und Eva Leibbrand. Einen schönen Tag.
Wir fangen mal an, ja?
Wer dann zuerst? Dann du? Dann ich?
Na, wirst du ja sehen, was ich. Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu unserer Veranstaltung über gespaltene Welt, Schauplätze der Reformation. Wir haben uns beschränkt auf die Schauplätze der Reformation in Mitteldeutschland, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und das Buch erzählt über diese ganze Orte, nicht nur eine Geschichte dieserjenigen Orte, sondern auch nebenbei eine Geschichte der letzten 500 Jahre. Ich begrüße zu meiner Rechten Günter Kova, Kunsthistoriker, freier Journalist, oft vertreten in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in der Mitteldeutschen Zeitung, einer der großen Kenner hier in der Region, spezialisiert auch auf Architektur, auf Kunst, auf gesellschaftliche Zusammenhänge. Zu meiner Linken Henning Kreitel, ein begnadeter Fotograf aus Berlin, der sämtliche Orte besucht hat und eine frische Perspektive auf diese Orte hatte und in meinen Augen andere Bilder präsentieren kann, als die, die wir in etlichen Reiseverführungen schon haben. Meine erste Frage geht an Günter Kova. als Sie mit diesem Buch in den Verlag kamen, mit dieser Buchidee in den Verlag kamen, wie haben Sie eigentlich den Verlag überzeugen können, das 873. Lutherbuch 2017 zu verlegen?
Ja, so viel ich weiß, sind es 874, aber ja, der Versuch war es eben wert. Ich ging mit dieser Idee schon länger schwanger, und weil mir für, also im Rahmen der Mitteldeutschen Zeitung ja immer wieder das Thema Reformation sozusagen angetragen wird durch Neuigkeiten eben mit baulichen Veränderungen, mit Ausstellungen und so weiter, und man eben halt dann dieses Kernland der Reformation ja über die Jahre ja auch immer besser kennengelernt hat, auch die Akteure und so weiter, und es war mir dann einfach mal eine Idee, die Idee wert, dass mal jetzt nicht für den tagesaktuellen Zusammenhang eben zu bringen, sondern es einmal in Buchform zusammenzufassen und dort auch ein bisschen eine andere Herangehensweise zu probieren. Die Verwendbarkeit dieses Buches angeht, dass man es einerseits durchaus auch als Führer benutzen kann, aber andererseits eben auch als eine Lektüre, die man vielleicht am Ort selbst oder dann danach oder davor eben gewinnbringend eben benutzen kann. Und es war mir auch immer von Anfang an auch ein Anliegen, dass dieses Buch sich insofern auch von Führern dieser Art unterscheidet, indem es auch eine fotografische Anmutung hat. Und da war immer von Anfang an hatte ich Ihnen ja dann auch gesagt, man müsste also einen Fotografen finden, der das wirklich durchfotografiert und eben zu dieser Anmutung des Buches dann beiträgt.
Noch ganz kurz auf das Publikum zu sprechen zu kommen. Sie haben ja jetzt sich nicht nur in Wittenberg oder in Eisleben aufgehalten und die üblichen verdächtigen Orte beschrieben und mitgenommen, sondern Sie haben auch bis tief in die Provinz gegraben und Orte herausgefunden, die ich so noch nie gelesen habe. Das ist eine sehr breite Sichtweise. An wen richtet sich das Buch?
Ja, ich würde mal sagen, das richtet sich sicherlich nicht an die Fachleute. Ich habe ungefähr anderthalb Jahre an dem Buch dann gearbeitet. Ich kann natürlich jetzt nicht mit neuen archivalischen Erkenntnissen oder dergleichen mehr aufwarten. Aber ich habe versucht, also schon auf dem Stand der Forschung zu sein. Mal abgesehen auch von direkten persönlichen Kontakten mit Leuten, die sich eben auch auskennen. Richtet sich ganz sicher also an den berühmten interessierten Laien sozusagen, jemand, der mal eine Lutherbiografie gelesen hat oder bereit ist zu lesen und dem man nicht grundsätzlich was über die Reformation erstmal erklären muss, der also mit einem gewissen Anspruch auch jetzt vielleicht im Lutherjahr eben losfährt und sagt, ich will mir jetzt mal diese Ausstellung, die Orte einfach mal anschauen und dann eben dieses Buch eben zur Hand nehmen kann, dann eben über diese Orte insofern auch etwas anderes als in den Führern so eben erfährt, als es eben immer jeweils von dem einzelnen Ort ausgeht, dann eben erzählt, wie hängt dieser Ort mit der Reformationsgeschichte zusammen und wie hat er sich im Laufe der Zeit auch verändert und welches Bild bringt der Ort herüber an den heutigen Betrachter, was sieht er eigentlich genau da und was inwieweit hat das tatsächlich noch mit den Ereignissen, die mal stattgefunden haben, zu tun?
Ja, was sieht er heute da? Henning Kreidel hatte die dankbare Aufgabe, sämtliche Orte abzufahren, zu fotografieren. Und dankbar ist es insofern, dass natürlich im Zuge des Reformationsjahres fast jeder Ort eine Baustelle war. Überall hingen irgendwelche Plastikteile runter, Gerüste standen. Wie haben Sie eigentlich diese Orte so klar und so frei fotografiert, wenn die eigentlich kaum zugänglich waren, wenn die eigentlich von der Herangehensweise her die höchsten Hürden zu nehmen hatten?
Ja, im Prinzip mit Geduld und Spucke. Also nein, also wenn ich vor Ort war, habe ich natürlich mir die Zeit genommen, jede mögliche, auch nur erdenkliche Ecke zu erkriechen und bin um das Objekt, also im Vorfeld gab es eine ganz klare, präzise Absprache mit Herrn Kova, was ihm wichtig ist. So dass ich in dem Sinne, er gab mir ja auch die Freiheit, da so weit zu agieren wie möglich. Ja, und dann bin ich hin, bin zu dem jeweiligen Objektleiter oder zu dieser Kustos oder Kurator oder Pfarrer, hab gefragt, hab mich vorgestellt natürlich, ganz klar, ich bin nicht einfach nur so hingelaufen. Und dann gab man mir auch die Möglichkeit zu arbeiten, wie ich möchte, und die habe ich genutzt intensiv.
Jetzt kenne ich Sie aus verschiedenen Projekten. Sie haben also Schrebergärten fotografiert. Sie treiben sich in Berliner Traditionskneipen rum, die 100 Jahre alt sind, und fotografieren irgendwelche trinkende Personen. Das ist ja jetzt eine Fotografie, die durch Ruhe, Atmosphäre und durch jahrhundertalte Orte geprägt ist. Ist es eine besondere Herausforderung, sich auf sowas einzulassen, oder ist es ein Auftrag wie jeder andere?
Natürlich ist es eine Herausforderung und auch eine dankbare Herausforderung, weil einerseits entwickelt man sich weiter, seinen Horizont, weil der Mensch ist natürlich toll, interessant, aber so 500 Jahre alte Kulturschätze ist natürlich auch sehr interessant, aber auch schwer zu fotografieren. Wie geht man daran? Aber ich kann ja natürlich auch noch mal ganz kurz ein paar Bilder zeigen diesbezüglich. Von daher, um meine Arbeitsweise etwas zu erklären. Bei der Petrikirche, das ist ja seine Taufkirche, auch in der Gefahr, dass Sie manche Informationen wissen, möchte ich sie trotzdem sagen, weil ich mich einfach besser fühle. Aber ich bin kein Theologe, ich bin lediglich Fotograf. Bei der Petrikirche war es ja auch die Herausforderung, Herr Kofer hatte einen leichten Disput mit dieser Kirche und wollte nur nicht alles zu sehen haben, sondern nur gewisse Elemente. Also bin ich umhergelaufen, auf der Suche nach einem passenden Motiv. Ich habe es gefunden auf der Orgelempore. Und da habe ich dann im Prinzip durch eine Brüstung, und das ist ja eigentlich kein richtiges Kreuz, sondern es ist einfach ein Holzkreuz, was eine Kreuzanmutung hat, in dem Fall durch einen Beschnitt. Bei der Thesentür ist es ähnlich, tausendfach fotografiert. Große Herausforderung, ein nicht dagewesenes Motiv zu schaffen. Natürlich, es ist ja, ich bin nicht größenwahnsinnig, aber trotzdem probiert man ja einfach immer wieder was Neues. Ja, und ich hatte damals, das hat der Bliske auch schon gesagt, dass manchmal das Glück, manchmal das Pech. Hier wurde sie renoviert. Das heißt, es ist ein Bauzaun drumherum gewesen. Es ist bei Dunkelheit gewesen. So, wenn man eins und eins zusammenzählt, bin ich halt hin. Und ich hatte das große Glück, dass er auch noch an war. Das heißt, kein Sonnenschein, sondern es ist lediglich Baustrahler. Und ja, die Konturen kommen etwas bisschen besser zum Vorschein. Bei der Lutherstube, es ist auch eine kleine Vorgeschichte, ich durfte zwischen 18 und 20 Uhr arbeiten, weil ich eigentlich immer normalerweise ohne Menschen fotografiere. Und da wurde mir gesagt, okay, Sie dürfen da rein, Sie sind aber eingesperrt. Ja, na gut, alles klar, soweit, so gut. Ich war drinnen, es wurde immer dunkler und auf einmal kam dieses diabolische Rot ist von außen, von der Wartburg, die wird angestrahlt ab 18 Uhr, zumindest im November. Also war ich da drinnen und auf einmal ging das Licht an. Mir wurde etwas mulmig. Und von daher kam noch der ganz kleine Moment hinzu, dass die Tür zufiel. Also war ich mehr oder weniger gefangen. Und ich dachte schon, ich muss meine Kamera nach dem Teufel schmeißen. Aber Gott sei Dank ging sie wieder auf und ich kam mit einem schönen Motiv hinaus. Bei Anna, der Kontrast ist leider etwas nicht so gut, weil es zu hell ist, aber das ist die kalte Stelle. Das war einem Novembermorgen. Ich fuhr von Halle Richtung Eisleben und fuhr durch diese Nebelfelder. Ich hatte einen Termin im Geburtshaus und ich entschied mich dann irgendwie kurzerhand, den Termin etwas zu verschieben, in der Hoffnung, dass man mir nicht so böse sei. und fuhr nach Unterrissdorf. Aber gut, Unterrissdorf, das ist halt ein kleines Provinzdörfchen, was nicht jeder kennt. Ich, inkludiert mir. Also fuhr ich nach Unterrissdorf, aber Google Maps kannte zum Beispiel auch die kalte Stelle nicht. Das ist ja die berühmte kalte Stelle, an dem Luther es ins Hirn fror. Ja, also packte ich meinen Mut zusammen und fragte die Passanten. Man antwortete mir, man zeigte mir die Stelle. Und so hatte ich einen Nebel. Wie gesagt, es hat auch eine kalte Anmutung. Aber zum Glück froren mir nur die Finger und nicht das Hirn. Das sind jetzt nur vier Beispiele von den Fotos, um ein bisschen meine Arbeitsweise darzustellen.
Wundervoll. Bei der kalten Stelle möchte ich gleich einhaken. Denn wir möchten ja auch einen kleinen Textausschnitt hören. Und die kalte Stelle führte ja sozusagen zu diesem Textausschnitt, den wir jetzt hören, nämlich zu dem Ableben von Martin Luther.
Ich finde das nicht. Ich finde die kalte Stelle nicht. Wir haben ja ein Inhaltsverzeichnis. Also das Kapitel ist überschrieben, reformierter Tod, Luthers Sterbehaus in Eisleben. Ich kann jetzt daraus natürlich nur einen kurzen Abschnitt lesen, der dann also in dieser tatsächlichen Sterbeszene dann auch gipfelt. Beginne aber auch also hier am Anfang, der dann also diese die Situation Sterbehaus, was ist das eigentlich, was sieht man da genau anspricht. Wobei auch noch eine ganz kurze Anmerkung zu dem ersten Foto, was Sie gesehen haben, von dem Blick in die Petrikirche in Eisleben. Da gibt es in dem letzten Kapitel, wo ich eingehe auf zeitgenössische Veränderungen, insbesondere der Architektur, also neue Architektur auch, da habe ich auch eine kleine Passage da dazu. Wenn Sie das lesen, werden Sie sehen, dass ich also da meine Kritik habe an der Art und Weise, wie die Petrikirche dadurch also nachhaltig verändert worden ist, um es mal wertfrei auszudrücken. Nun, also reformierter Tod, Luthers Sterbehaus in Eisleben. Luthers Sterbehaus ist eine reine Theaterkulisse. An keinem anderen Ort wird der Reformator so durchinszeniert wie in dem Haus am Eisleber Andreaskirchplatz Nummer 7. Wenn gläubige Lutheraner am vermeintlichen Sterbebett Choräle anstimmen, ist ihnen die Luther Memoria wichtig, nicht die historische Faktizität. Von der war der Archivar allerdings überzeugt gewesen, der bei der Suche nach der historischen Adresse einem Irrtum unterlag. Aber im Grunde ist der Bühnenzauber ganz im Sinn der Augenzeugen von Luthers letzten Stunden, die der Nachwelt mit ihren Berichten ein sorgfältig komponiertes Bild von dessen Hinscheiden hinterließen. Dazu passt der Inhalt des neuen Erweiterungsbaus aus dem Jahr 2013, wo in bewusst minimalistisch kühler Gegenwartsarchitektur Luthers bühnenhafter Tod in die mittelalterliche Tradition der Ars Moriendi eingebettet wird, der Kunst vom Sterben, frei von Sünde, zum umso würdigeren Hintreten vor den letzten Richter. Mit Luther hatten die Protestanten den Beweis zu erbringen, dass der Widersacher des Papstes nicht dem Teufel verfallen war und die Sterbekunst in einem sozusagen reformatorischen Format neu aufleben würde. Luther starb in einem Haus am Eisleber-Markt, das dem reichen Hüttenmeister Philipp Drachstedt gehörte und schon 1576 abgerissen wurde. An dessen Stelle entstand zunächst die gräfliche Kanzlei, deren Gebäude 1707 noch einmal grundlegend umgebaut wurde. Zugleich warf man die letzten aus dem tatsächlichen Sterbezimmer bewahrten Reste ins Feuer, das Glas, aus dem er seinen letzten Schluck getan, und das Bett, auf dem er sein Leben ausgehaucht hatte. Man wollte die Lutherpilger fernhalten, die an magische Kräfte glaubten, hatten sie doch vom Bett, wie schon beim Holzpfosten im Geburtshaus, Späne abgehobelt im Glauben an ein Heilmittel bei Zahnweh. Die Erinnerung an den Ort schwand, und als der Stadtchronist Eusebius Christian Franke 1726 nach der Adresse von Dr. Drachstedts Haus suchte, das in den Sterbeberichten so genannt wird, stieß er im Archiv auf Belege für einen Bartholomäus Drachstedt am Haus Andreas Kirchplatz 7. Das war damals ein normales Wohnhaus und blieb es vorerst auch. Ende des 18. Jahrhunderts öffnete darin ein Bäckerladen. Doch 1861 wollten es die Erben verkaufen. Die Stadt war in Unruhe, die katholische Gemeinde könnte es im Triumph übernehmen. Die Provinzialregierung alarmierte den König, der das Haus auch prompt kaufte. Aus seiner Baubehörde schickte er den Architekten Friedrich August Ritter mit dem Auftrag, das Haus wieder in einen lutherzeitlichen Zustand zu versetzen. Das gelang ihm mit viel Pseudorenaissance am Portal- und Fenstergewänden und einer guten Dosis Butzenscheibenromantik. Immerhin war das Haus wirklich um 1500 errichtet worden. Aber natürlich passten die Angaben aus den Sterbeberichten nicht, sodass er die Räume nach Gutdünken umstrukturierte, inklusive holzvertäfelter Stube und Schlafzimmer mit Bettnische. Was noch fehlte, war stilechtes Mobiliar, und das lieferte 30 Jahre später der Nürnberger Kunstprofessor Friedrich Wilhelm Wanderer, der in Nürnberg schon das Dürerhaus auf Renaissance getrimmt hatte. Luthers angeblichem Sterbezimmer verlieh er eine Tischlereikulisse von pseudogotischem Mobiliar und Zierat. Aber dann Zierat. Ja, überspringe jetzt ein bisschen begleite jetzt sozusagen den Besucher, der in den modernen Teil tritt, um dann also in das alte Haus einzutreten. Die Stiftung Luther-Gedenkstätten hat das vermeintlich ahistorische nun aus der Versenkung geholt, lässt es für die Wechselfälle der Luther-Verehrung sprechen und macht es zum Einstieg in Luthers ureigene Vorstellungen vom Tod. Vor dem kahlen Sichtbeton des neuen Anbaus beginnt Luthers letzter Weg, der von den letzten Tagen und letzten Stunden hinführt zur kulturgeschichtlichen Exkursen über das Sterben bis hin zu den existenziellen Fragen der heutigen Generation. Also stirbt Luther wieder in der Fantasiekulisse des 19. Jahrhunderts, aber der Besucher schaut sie aufgeklärten Blickes und gegenwartsbezogen an. Wie also starb Luther? Was kann man glauben von den Zeugnissen in Schrift und Bild? Da kommt zunächst die einerseits unbeholfene, andererseits wohl ungeschönt wirklichkeitsnahe Zeichnung von Johann Reifenstein aus dem Jahr 1545 in den Sinn, im Besitz der Stiftung Luther-Gedenkstätten. Tiefe Furchen durchziehen Luthers fleischiges Gesicht, ein Auge scheint leicht geschwollen, das Haar wirkt ungepflegt, ausgezehrte Müdigkeit liegt auf dem Antlitz. Dies ist ein Luther, gekennzeichnet von chronischen Gicht- und Nierensteinleiden, von Schwächeanfällen, von Ohrensausen und Kopfschmerzen. Man zieht ihm die Arbeitsüberlastung, aber auch den Lebensüberdruss, die Unlust an. Bei seinem letzten Besuch in Eisleben konnten alle sehen, dass ihm die Reise und das Verhandeln mit den Grafen die letzten Kräfte raubte. Am 17. Februar rät man ihm, zum Ausruhen daheim zu bleiben. Bei ihm sind seine jüngsten Söhne Martin und Paul, die Prediger Justus Jonas, Michael Kölius, Johannes Aurifaber, sein Diener Ambrosius Rutfeld sowie der Hauswirt und seine Frau. Luther geht ruhelos umher, betet. Sinnenden Blickes schaut er aus dem Fenster und murmelt halb hörbar: Dr. Jonas und Herr Michel, ich bin hier zu Eisleben geboren und getauft, wie wenn ich hier bleiben sollt. Aber er macht auch derbe Scherze auf eigene Kosten. hat er die Grafen erst versöhnt, so wolle er sich in Wittenberg gerne in den Sarg legen und den Würmern einen guten, feisten Doktor zu verzehren geben. Auch sonst wirkt Luther so, wie ihn die Welt kannte. Er tafelt reichlich und macht Scherzreden. Es schmeckete wohl in sein Vaterland. Er steht vom Tisch auf und geht in sein Zimmer, wo er sich zum Beten ans Fenster legt. Doch da kehren die Beklemmungen an der Brust zurück. Aurifaber eilt zu Gräfin Anna von Mansfeld, um Einhornpulver zu holen. Das ist Abschabung vom Stoßzahn des Narwals, eigenhändig ausgeführt von deren Gemahl Graf Albrecht, der ebenfalls hinzukommt. Luther ist allerdings misstrauisch und schluckt die Medizin erst, als Albrechts Rat Konrad von Wolframsdorf den Vorkoster macht. Danach schläft er 1,5 Stunden auf dem Ledersofa, wacht um 11.15 Uhr nachts auf und geht klaglos in seine Schlafkammer. 2 Stunden später setzt der Todeskampf ein. 4 Augenzeugen berichten darüber. Noch in der Todesnacht des 18. Februars diktiert Jonas dem gräflichen Sekretär in Eil, das wird dreimal betont, einen ausführlichen Brief an den Kurfürsten. Des Weiteren hält Michael Kölius am 20. Februar in St. Andreas eine Leichenpredigt, die ebenfalls aus eigenem Erleben schöpft. Außerdem verfassen Jonas, Kölius und Aurifaber gemeinsam einen durchredigierten Bericht von Luthers Tod und Begräbnis, der im Wesentlichen auf die Schilderungen von Jonas und Kölius zurückgreift und Mitte März in Wittenberg im Druck erscheint. Und es gibt Abschriften von einem sogenannten Urbericht, gleichfalls von Justus Jonas. Dieses Dokument entstand ebenfalls noch in der Todesnacht, aber nachdem der Eilbrief an Kurfürst Johann Friedrich abgeschickt war und man in Ruhe daran gehen konnte, die Ereignisse noch einmal zusammenzufassen, freilich auch in Details zu korrigieren. Um 1 Uhr in der Nacht fährt Luther aus seinem ruhigen Schlaf hoch und ruft Jonas und den Diener. Mich drückt's so hart um die Brust, oh, ich werde zu Eisleben bleiben. Es ist ihm kalt, aber am gut beheizten Zimmer liegt es nicht. Es ist kalter Todsschweiß, ich werde meinen Geist aufgeben. Eilends lässt man die beiden Ärzte aus der Stadt holen. Auch Albrecht und die Gräfin kommen. Sie bringen Aquavit, Lavendelwasser, Rosenessig, reiben ihn ein und geben ihm löffelweise Arznei. So detailgenau, wie die medizinischen Maßnahmen beschrieben werden, gehen alle Berichte auch auf Luthers Stoßgebete ein, die selbst in höchster Todesangst noch eine Portion Katholikenschelte austeilen. Er ruft Gott und den ihm offenbarten Jesus an, den ich als meinen lieben Heiland und Erlöser, welchen die Gottlosen verfolgen, schänden und schelten, nimm mein Seelchen zu dir. Dann ruft er 3-mal auf Lateinisch, Pater in manus tuas commendo spiritum meum. O Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Spontan sagt er das nicht. Vielmehr folgt er mittelalterlichem Ritual nach Anselm von Canterburys Sterbelehre aus dem 11. Jahrhundert, nach der ein Sterbender auf einen Katalog von Glaubens- und Gewissensfragen vorformulierte Antworten gibt und mit diesem 3-mal wiederholten Satz sein Leben beschließt. Luther fällt daraufhin in eine Art Koma, und nun geraten die Umstehenden in höchsten Eifer, entweder ihn ins Leben zurückzuholen oder ihm wenigstens ein reformatorisch korrektes letztes Wort zu entlocken. Heftig rufen und rütteln, eine Dosis Aquavit unter der Nase und Stärkwassern am Puls lassen sein Lebenslicht noch einmal aufflackern. Kölius und Jonas schreien ihm ins Ohr, ja, allerliebster Vater, ihr bekennt ja Christum, den Sohn Gottes, unseren Heiland und Erlöser. Aus dem kurze Zeit später verfassten Urbericht geht die Absicht noch klarer hervor. Dr. Martine, wollt ihr auch auf Christum und die Lehre, die ihr in seinen Namen getan, sterben? Und tatsächlich, Luther ruft, stark, dass man ihn hören könnt, ja, und erkaltet.
Vielen Dank, Günter Kova. Und Martin Luther ist tot, auch in diesem Text. Hier können Sie nachlesen und nachschauen, wie die Lutherorte heute dieses Leben inszenieren und überbauen, überformen. Wir laden Sie herzlich dazu ein. Vielen Dank, Günter Kova, dass Sie hier waren. Vielen Dank, Henning Kreitel. Und Ihnen weiterhin viel Spaß auf der Leipziger Buchmesse im Jahr der Reformation.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.